Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein darf bei euch. Das letzte Mal, dass ich hier war, ist inzwischen auch schon wieder über 2 Jahre her. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Von daher ist es vielleicht ganz gut, wenn ich mich noch mal ganz kurz vorstelle für diejenigen, die mich jetzt noch nicht kennen. Ich heiße Stefan Eisler, bin 51 Jahre alt, verheiratet mit der Anke und der Herr hat uns 2 wunderbare Söhne geschenkt, die heute auch mit dabei sind, aber sich noch nicht ganz in die Sonntagsschule trauen, wie es aussieht. Ja, sozusagen unser geistliches Zuhause ist die Freie Christliche Gemeinde in Tübingen, wo ich inzwischen seit über 16 Jahren im Predigtdienst und Teil der Gemeindeleitung bin. Und was meinen Beruf angeht, ich habe Vermessung und Geoinformatik studiert und arbeite als Planungsingenieur in einem Ingenieurbüro für Straßenplanung und Tiefbau. Ja, und so wie alle, die den technischen oder naturwissenschaftlichen Studiengang wählen, musste ich mich im Laufe meines Studiums irgendwann mal mit einem sehr beliebten Fach auseinandersetzen. Also sehr beliebt in Anführungszeichen gesetzt, eigentlich das Gegenteil davon. Zumindest war es bei uns damals so. Das Fach, von dem ich spreche, ist die höhere Mathematik. Höhere Mathematik, kennt ihr das? Also ich denke heute noch mit Schrecken daran zurück. Dazu muss ich aber sagen, dass ich Mathe in der Schule eigentlich immer geliebt habe. Ich habe das wirklich sehr gern gemacht und war auch gut darin. Besonders alles Geometrische und vor allem auch die Trigonometrie habe ich geliebt und sogar in der Freizeit gemacht, sogar bis hin zur sphärischen Trigonometrie. Und damit habe ich auch noch bis heute meinen Beruf zu tun. Ja, und dann kam, wie gesagt, das Studium und die höhere Mathematik. Wenn man diesen Begriff im Internet eingibt, dann findet man folgende Definition. Als höhere Mathematik bezeichnet man mathematische Kenntnisse, die über die Schulmathematik hinausgehen und insbesondere die Grundlage bilden für Ingenieur- und naturwissenschaftliche Studienfächer. Ich sage es mal vereinfacht so, in der Schule rechnet man noch mit Zahlen und kann logisch nachvollziehen, was man denn da ausrechnet. Dagegen ist es in der höheren Mathematik so, dass man fast nur noch mit irgendwelchen Buchstaben oder Variablen und abstrakten Formeln rumjongliert und manchmal gar nicht mehr weiß, für was das alles eigentlich gut sein soll. Man verliert so ein bisschen den Überblick, auf was das Ganze überhaupt rauslaufen soll. Zumindest ist es uns damals so gegangen. Kurz gesagt, es ist alles sehr abstrakt. Und von der Schulmathematik her kommend war das für uns alle ziemlich ernüchternd. Gefühlt haben wir nämlich auf einmal gar nichts mehr verstanden. Das Ergebnis war, dass bei uns damals annähernd die Hälfte aller Studenten in der Prüfung durchgefallen ist und dass ich selber mit einer Note, ich glaube von 3,4 oder 3,6, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber immer noch, ich meine, der Zweitbeste im ganzen Semester war. Ja, das war meine Erfahrung mit der höheren Mathematik im Studium. Aber bedeutet das jetzt, dass dieses Fach völlig sinnlos ist? Also sollte man das jetzt lieber gleich ganz abschaffen, weil es ja eh die meisten nicht richtig verstehen? Nein, natürlich nicht, das ist uns allen klar. Niemand von uns käme auf die Idee, das als etwas Schlechtes oder jetzt als etwas Sinnloses anzusehen, nur weil wir es vielleicht nicht gleich verstehen. Das sind wirklich geniale Rechenoperationen, die ganz schlaue Köpfe mal entdeckt haben. Wir alle profitieren davon, zum Beispiel durch Geräte, Computer oder Prozesse, in denen sie zur Anwendung kommen und uns allen das Leben erleichtern. Wir alle profitieren davon, obwohl die wenigsten von uns die Prozesse und Rechenabläufe dahinter wirklich verstehen. Das können wir mal festhalten. Es kann auch sein, dass man erst sehr viel später was davon versteht, dass einem erst Jahre später mal aufgeht, für was etwas gut war. So ist mir es auch schon gegangen, dass ich irgendwann festgestellt habe, oh, dieses Gerät oder dieser Prozess, den ich da benutze, der funktioniert ja auf Grundlage von genau dieser oder jener Rechenoperation, hinter der ich damals so gar keinen Sinn gesehen habe. Ja, und wer selber Schulkinder hat, der kennt dieses Prinzip auch ganz gut. Kinder sehen ja oft keinen Sinn darin, warum sie jetzt in die Schule gehen und so viel Hausaufgaben machen sollen. Für viele ist das nur sinnlose Pflichterfüllung, auf die sie eh keine Lust haben. Etwas, was sie nur für den Lehrer oder für die Eltern machen müssen. Aber seien wir mal ehrlich, uns ist es dadurch auch nicht so viel anders gegangen, oder? Das ist einfach die Sichtweise als Schüler. Aber wenn man dann älter wird, dann merkt man irgendwann, dass das alles ja durchaus sinnvoll war, dass man das nicht für den Lehrer gemacht hat, sondern für sich selber. dass alles, was man da so mühsam gelernt und geübt hat, wertvoll und wichtig für einen selber war, für die eigene Zukunft. Dagegen sieht man das als Kind in der Regel noch nicht so. Da gibt es so einen netten Kommentar von einem Kind aus unserem Bekanntenkreis, von dem meine Mutter manchmal erzählt, das hat nach seinem allerersten Schultag die Eltern gefragt, muss ich da morgen nochmal hin? Ja, warum muss man mehr als einen Tag in die Schule gehen? Wozu sollte das gut sein? Darüber schmunzeln wir heute natürlich, aber wir müssen bedenken, dass wir alle mal so ähnlich gedacht haben. Wir haben uns doch alle schon an Schule und Hausaufgaben und Lernen geärgert, oder? Noch als Student habe ich zumindest für meinen Beruf nicht so viel Sinn in der höheren Mathematik gesehen. Aber heute sehen wir das alles mit ganz anderen Augen. Und seht ihr, so ist es auch im Geistlichen. Es gibt nämlich auch so etwas wie eine höhere Mathematik Gottes. Als Nachfolger von Jesus gehen wir in die Schule Gottes. Er nimmt uns in seine Schule. Und in dieser Schule Gottes geht es uns oft genug, genauso wie einem Erstklässler, dass wir fragen, wozu soll das alles gut sein? Warum muss ich jetzt so unangenehme Erfahrungen machen und scheinbar sinnlose Sachen lernen? Und wir fragen vielleicht auch manchmal, wie dieser Junge nach dem ersten Schultag, muss ich da morgen nochmal hin? Muss ich die Erfahrung nochmal machen? Ja, wir sehen uns selber gern als recht reif im Glauben an, aber vermutlich sind wir geistlich gesehen oft doch eher wie Schulanfänger und kleine Kinder. Wir meinen, Gott verstehen zu können, aber in Wirklichkeit verstehen wir kaum sein Alphabet oder sein kleines Einmaleins. Und von der höheren Mathematik Gottes sind wir so weit entfernt wie der Mond vom Sirius. Man sagt ja auch manchmal, Gottes Algebra ist anders als unsere. Und das stimmt wirklich. Gott rechnet nämlich ganz anders wie wir. Als Algebra versteht man ja allgemein das Rechnen mit Unbekannten. Und Gott füllt diese Unbekannten ganz anders, wie wir das tun. Einfach weil auch unser Denken und unsere Ausrichtung ganz anders ist. Nämlich irdisch geprägt. Deshalb geht es uns im Geistlichen, wenn wir mit der höheren Mathematik Gottes in Berührung kommen, oft genauso wie mir im Studium, wir verstehen gar nichts mehr. Und weil wir das als Nachfolger Jesu immer wieder damit konfrontiert sind, wollen wir uns heute mal damit beschäftigen, wie sich das auf unseren Glauben auswirkt. Das Thema heute heißt also die höhere Mathematik Gottes. Die höhere Mathematik Gottes. Dazu möchte ich mit euch einen bekannten Text aus dem Propheten Jesaja anschauen. Und zwar Jesaja 55, Vers 6 bis 11. Damit wir aber gleich den Zusammenhang haben, lesen wir schon ab Vers 1. Wir schlagen also auf und lesen miteinander Jesaja 55, Vers 1 bis 11. Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne mitlesen. Auf, ihr Durstigen alle, kommt zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst, ja kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir, hört, und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Siehe, ich habe ihn zu einem Zeugen für Völkerschaften gesetzt, zum Fürsten und Gebieter von Völkerschaften. Siehe, du wirst eine Nation herbeirufen, die du nicht kennst, und eine Nation, die dich nicht kannte, wird zu dir laufen um des Herrn willen, deines Gottes, wegen des heiligen Israels, denn er hat dich herrlich gemacht. Und jetzt unser Abschnitt. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg, und der Mann der Bosheit seine Gedanken, und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen fällt vom Himmel, denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde drängt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Ja, wir kennen alle den Propheten Jesaja, einen der bekanntesten Propheten der Bibel überhaupt. Zudem ist er auch der Prophet, der im Neuen Testament mit Abstand am häufigsten zitiert wird. Bei ihm ist vor allem auch interessant, dass sich schon viele Prophezeiungen wirklich wörtlich erfüllt haben. Am bekanntesten ist Jesaja sicherlich wegen seiner detaillierten Prophezeiungen auf Jesus hin, besonders in dem wunderbaren Kapitel 53. Und deshalb wird das Buch Jesaja ja auch manchmal als prophetisches Evangelium bezeichnet. Einfach weil darin so viel von der Gnade Gottes die Rede ist. Und das Herzstück davon ist natürlich das bekannte Kapitel 53, das Jesus als den leidenden Gottesknecht, als das geschlachtete Lamm Gottes zeigt. Ja, und in diesen Bereich des prophetischen Evangeliums gehört auch unser heutiges Kapitel 55. Kurz zusammengefasst ist dieses Kapitel einfach ein Aufruf, umzukehren und zum Herrn zu kommen. Bevor wir hier gleich einsteigen, muss ich aber erst noch was Grundsätzliches sagen. Wir haben hier ja einen prophetischen Text und das ist immer nicht so ganz einfach, weil man da ein paar Dinge beachten muss. Wenn man zum Beispiel noch unerfüllte Prophetien vor sich hat, dann muss man wirklich arg aufpassen, dass man da nicht selber was reinlegt. Also dass man es zum Beispiel selber auf das aktuelle Zeitgeschehen deutet, weil es einem vielleicht gerade plausibel erscheint. Und vor allem, dass man dann nicht auch noch einen ausschließlichen Wahrheitsanspruch erhebt. Also dass man sagt, es bedeutet genau das jetzt. Das ist die Erfüllung jetzt und nichts anderes. Damit muss man wirklich arg aufpassen. Da haben sich sogar konservative Leute schon ziemlich verrannt damit. Gut, das betrifft unseren heutigen Text jetzt nicht so sehr. Ich möchte es aber trotzdem der Vollständigkeit halber erwähnen. Ein weiterer Punkt, den man beachten muss, ist, dass solche prophetischen Texte zunächst mal einen eindeutigen historischen Adressaten haben. Also Jesaja hat diese Worte ja damals direkt an das Volk Israel gerichtet. Und hier insbesondere an das Südreich Juda. Die haben das damals zu der Zeit so gesagt bekommen. Es waren auch nicht die eigenen Worte von Jesaja, sondern genau das, was Gott ihm aufgetragen hat. In unserem heutigen Text wird es besonders deutlich, dass da wirklich direkt Gott selber spricht. Also für mich spricht in der Bibel sowieso grundsätzlich Gott. Manche fangen da ja an zu unterscheiden und schauen, was hat der Paulus gesagt und was der Johannes und was Jesus. Also für mich ist ganz klar, die gesamte Bibel Gottes Wort an uns, unabhängig davon, wen Gott das jetzt hat aufschreiben lassen. Genau das, was in der Bibel drin steht, wollte Gott uns doch sagen. Genau das. Also ist auch alles da drin sein Wort an uns. Wobei es natürlich trotzdem wichtig ist, zu schauen, wer denn da was zu wem gesagt hat. Und in welcher heilszeitgeschichtlichen Epoche das überhaupt gilt, das ist ja klar. Aber es geht gar nicht, dass man die menschlichen Autoren wertet und zum Beispiel sagt, das hat ja nur der Paulus geschrieben. Deshalb hat es weniger Priorität, jetzt zum Beispiel. Es ist ja schließlich nicht Paulus Wort, sondern Gottes Wort an uns. Also, ihr wisst, was ich meine. Gut, aber trotzdem können wir in unserem heutigen Abschnitt sehen, dass da wirklich Gott selber wörtlich spricht und formuliert. Das ist also schon was Besonderes. Ja, wir müssen also beachten, dass Gott in die damalige Zeit hinein speziell zu Israel bzw. Juda gesprochen hat. Das war zunächst mal der historische Adressat. Aber bedeutet es jetzt, dass wir alle prophetischen Bücher aus der Bibel rausstreichen können, weil sie ja historisch nicht an uns, sondern überwiegend an Israel gerichtet waren? Natürlich nicht. Gott wollte das genauso in der Bibel drin haben. Es ist sein Wort auch an uns heute. Wir können da drin viel über Gott und sein Wesen lernen, über seine Heiligkeit und seine Gerichte genauso wie über seine Geduld und Gnade. Wir können auch viel über sein heilsgeschichtliches Handeln lernen. Aber das ist natürlich nicht alles, sonst wären wir ja immer nur außenstehende, unbeteiligte Beobachter, die sich halt informationshalber da ein bisschen damit berieseln lassen. Aber so ist Gottes Wort natürlich grundsätzlich nicht. Nein, es will im Gegenteil mich persönlich in meinem Herzen ansprechen und es tut es auch. Zum Beispiel dadurch, dass ich etwas über mich selber lernen und mich korrigieren lassen kann. Gottes Wort kann mich persönlich ansprechen, weil es lebendig ist und auch vielschichtig. Besonders die prophetischen Texte sind oft vielschichtig. Was meine ich damit? Prophezeiungen zum Beispiel haben oft mehrere Erfüllungsstufen, könnte man sagen. Das bedeutet, dass es vorher oft verschiedene Teilerfüllungen gibt, bevor die eigentliche Erfüllung der gesamten Prophetie kommt. Und genauso sind auch die Texte an sich vielschichtig. Das bedeutet, auch wenn sie historisch an Israel gerichtet waren, sind Teile davon auch an uns gerichtet und haben eine gewisse Bedeutung für uns heute. Einfach weil der lebendige Gott dadurch spricht. Es ist ja ein Gott, der lebt. Und weil er lebt, redet er auch zu uns durch die Bibel. Ja, ich bin überzeugt davon, dass Gott durch alle biblischen Texte auch uns heute persönlich anspricht. Wobei natürlich auch klar ist, dass jetzt nicht alles wörtlich für uns heute gilt, insbesondere bei den alttestamentlichen und prophetischen Büchern. Das ist hoffentlich klar. Gut, soviel mal zum Grundsätzlichen. Aber weil diese Texte so vielschichtig sind, möchte ich mich bei unserem Abschnitt heute bewusst auf das beschränken, was für uns heute wichtig ist. Also auf das, wo nicht speziell Israel, sondern wo wir angesprochen sind und etwas lernen können. Und es bietet sich bei diesem Text natürlich auch an, weil das in großen Teilen ein universal gültiger Text ist. Er gilt jedem, der ihn hört oder liest bis heute. Es wird allein schon an der Überschrift deutlich, also die Überschrift, die gehört zwar nicht zum inspirierten Bibeltext, sie gibt aber doch oft so etwas wie eine kurze Inhaltsangabe wieder. Und in vielen Bibeln ist dieses Kapitel überschrieben mit Heilsangebot Gottes an alle. Das sieht man dann auch gleich im ersten Vers, dort sind nämlich alle Durstigen angesprochen. Auf ihr Durstigen alle, kommt zum Wasser und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. An wen geht also die Aufforderung? An alle, die Durst haben. Aber was für ein Durst ist hier gemeint? Sicherlich nicht der natürliche Durst. Nein, das ist eine Bildsprache. Und damit ist der Durst nach Erlösung und Rechtfertigung von der eigenen Schuld gemeint. Der Durst nach Befreiung von der Macht der Sünde. Der Durst nach einem gerechten und heiligen Leben. Der Durst nach Befreiung aus der ganzen Not des Lebens. Und alle, die diesen Durst haben, lädt der Herr ein, zu ihm zu kommen und ohne Geld und Kaufpreis einzukaufen. Das bedeutet, Gott stillt diesen Durst, ohne dass man was dafür bezahlen muss. Man bekommt Wein und Milch umsonst, kostenlos, als Geschenk. Wein und Milch war damals das Beste, was man überhaupt zu trinken bekommen konnte. Es steht für das Beste, was es gibt. Und das war natürlich nicht billig. Aber hier sagt Gott, wenn ihr zu mir kommt, dann bekommt ihr das ganz umsonst. Und anders als der natürliche Durst, wird dieser Durst dann endgültig gestillt sein. Es erinnert irgendwie an die Begegnung von Jesus mit der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen. Dort sagt Jesus ja zu ihr in Johannes 4, Vers 13 und 14, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Da geht es im Prinzip um genau dasselbe. Um das Angebot, zu Jesus zu kommen, der selber das Wasser des Lebens ist. Es geht um das Angebot, mit aller Schuld zu Jesus zu kommen und bei ihm Vergebung und ein neues Leben zu bekommen. Das ist dieser Wein und Milch, also das Beste, was es gibt. Es ist der Friede mit Gott durch Jesus Christus. Es ist die Errettung und das ewige neue Leben in Jesus. Aber anstatt auf dieses unfassbare Angebot einzugehen, versucht der Mensch schon immer, sich selber zu erlösen. Man will lieber selber was dafür tun. Und so versucht man zum Beispiel durch gute Werke, sich den Himmel zu verdienen. Das ist nicht anders, als das kaufen zu wollen. Oder man versucht, sich durch alles Mögliche von der inneren Seelennot abzulenken und das Gewissen zu beruhigen und gibt dafür sogar viel Geld aus. Deshalb fragt Gott in Vers 2 und 3, warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört und eure Seele wird leben. Das ist ein richtiges Werben Gottes. Ja, fast schon ein Bitten und Flehen. Hört doch auf mich. Kommt doch zu mir. Hört und eure Seele wird leben. Es geht um die Seele. Die Seele des Menschen. Es geht um das ewige Leben der Seele. Darum wirbt Gott, weil er nicht will, dass sie verloren gehen. So sagt Gott ja auch in Hesekiel 18, Vers 23, sollte ich wirklich gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr nicht viel mehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt? Und ganz ähnlich steht es im Neuen Testament, in 2. Petrus 3, Vers 9, er, also Gott, ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Ja, und deshalb, und dasselbe sehen wir eben auch in unserem Jesaja-Text. Allerdings lesen wir hier auch von einer Voraussetzung dafür, dass man diesen Ruf Gottes überhaupt folgt. Was ist das für eine Voraussetzung? Naja, man muss natürlich erstmal Durst haben. Wenn ich keinen Durst habe, trinke ich nicht. Man muss diesen seelischen Durst erstmal verspüren. Sonst hat man auch nicht das Bedürfnis, den Durst zu stillen, oder? Und noch was gehört dazu. Es ist ja schon eine seltsame Aufforderung da in Vers 1, dass ausgerechnet diejenigen kommen und kaufen sollen, die gar kein Geld haben, oder? Aber damit ist einfach eine weitere Voraussetzung gemeint. Man muss nämlich auch erstmal anerkennen, dass man selber ja gar kein Geld hat, dass man also selber weder Mittel noch Möglichkeit hat, um sich zu erlösen. Man muss anerkennen, dass man aus eigener Kraft und Anstrengung diesen Durst niemals selber stillen kann. Dass man sich niemals selber erlösen kann. Also diese beiden Voraussetzungen müssen erstmal erfüllt sein, sonst werde ich dem Ruf Gottes nicht folgen. Deshalb sagt ja auch Jesus im Neuen Testament in Lukas 5, Vers 31 und 32, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zu Buße. Das ist genau dasselbe. Alle Menschen sind krank von der Sünde. Aber nur diejenigen, die das auch für sich anerkennen, werden einen Arzt suchen. Wer sich dagegen für gesund hält, wird es nicht tun. Und deshalb ruft der Herr gerade diejenigen, die ihre Schuld anerkennen und deshalb Hilfe suchen, die also quasi Durst haben. Das ist also im Neuen Testament genauso wie in unserem Jesaja-Text im Alten Testament. Aber das herzliche Werben Gottes, zu ihm zu kommen, beinhaltet auch eine Warnung in Vers 6. Eine Warnung. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Das zeigt, dass es einen Zeitpunkt geben wird, an dem Gott eben nicht mehr nahe ist und sich nicht mehr finden lässt. Es gibt also auch ein zu spät, wo keine Umkehr mehr möglich ist. Davon spricht übrigens auch das Neue Testament, zum Beispiel in Hebräer 3, Vers 7, wo Psalm 95, Vers 7 zitiert wird übrigens. Dort steht, deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Heute. Wir leben immer noch in der Epoche der sogenannten Gnadenzeit. Und ein besonderes Kennzeichen dieser Gnadenzeit ist es, dass dieses Angebot Gottes noch jedem zu jeder Zeit gilt. Komm zu Jesus und ich werde dich annehmen. Aber wir wissen alle nicht, wie lange das noch so sein wird. Irgendwann wird auch die lange Epoche der Gnadenzeit mal zu Ende sein. Und wird es dann noch so einfach möglich sein, sich zu Jesus zu bekehren? Selbst wenn man das gern möchte vielleicht? Oder will das dann überhaupt noch irgendjemand? Was wird dann wohl sein? Also ich will es mir gar nicht erst vorstellen. Das war jetzt zunächst mal global und heilsgeschichtlich gesehen, aber so weit müssen wir gar nicht gehen. Das betrifft nämlich auch jeden persönlich in der heutigen Zeit. Der Ruf Gottes gilt für das Heute, für das Jetzt. Heute, jetzt, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Das gilt also immer für den Augenblick, einfach weil du nicht weißt, was morgen sein wird. Weil du nicht weißt, ob es nochmal eine Gelegenheit geben wird. Wenn Gott dich also durch ein Bibelwort oder eine Predigt anspricht, vielleicht ja auch durch diese Predigt, dann warte mit deiner Entscheidung, zu Jesus zu kommen, nicht bis morgen. Der Ruf Gottes gilt heute, er gilt jetzt. Du weißt nämlich gar nicht, ob es überhaupt einen Morgen für dich geben wird. Das wissen wir alle miteinander nicht. Es ist jetzt etwas mehr als anderthalb Jahre her. Da bin ich plötzlich ganz unerwartet mit Corona auf der Intensivstation gelegen. Und niemand hat gewusst, ob ich es überlebe. Es war eng dran. Und neben mir sind künstlich beatmete Menschen im Koma gelegen, in einem schlimmen Zustand. Das Schicksal dieser Leute hat mich damals ganz tief erschüttert, trotz der eigenen Lage. Und die Eindrücke von dort, die lassen mich bis heute nicht los. Wahrscheinlich kann man das auch nur dann wirklich nachempfinden, wenn man selber in so einer hilflosen und verzweifelten Lage mal war. Vielleicht haben diese Leute neben mir auch irgendwann mal ein Bibelwort oder eine Predigt gehört und gedacht, ja, ich sollte schon mal mit meiner Sündenschuld zu Jesus kommen. Aber jetzt noch nicht. Nicht heute. Ich habe jetzt keine Zeit, mich um solche unbequemen Dinge zu kümmern, mich damit auseinanderzusetzen. Oder vielleicht auch andersrum. Ich habe ja noch Zeit. Ich will erst noch mein Leben genießen. Bekehren kann ich mich auch noch, wenn ich in Rente bin. Und dann passiert ganz unvorhergesehen etwas und sie liegen auf der Intensivstation im Koma, vielleicht in einem Zustand wie die Person direkt neben mir, für die es keine Hoffnung mehr gegeben hat. Das habe ich aus Gesprächen von Ärzten am Bett mitbekommen. Ja, und dann ist es zu spät. Für alle Ewigkeit zu spät. Zu spät, was für ein schreckliches Wort. Was für ein schrecklicher Zustand. Wir haben heute ein wunderbares Wort Gottes über seine große Gnade. Ein wunderbares Angebot Gottes, doch zu ihm zu kommen, zu Jesus zu kommen. Und umsonst als Geschenk Vergebung und Rettung und neues ewiges Leben zu bekommen. Ein unfassbares Angebot. Aber es beinhaltet auch eine ganz ernste Warnung. Es gibt auch ein zu spät, wo das Angebot nicht mehr angenommen werden kann. Deshalb, wenn du heute angesprochen bist, dann warte nicht bis morgen, sondern komm heute noch mit deiner Sündenschuld zu Jesus und nimm ihn als deinen Herrn an. Mach diesen Schritt, bevor es zu spät ist, vielleicht unumkehrbar zu spät. Ja, such den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Das gilt auch uns heute. Das gilt nicht nur Israel, sondern auch dir und mir. Ja, und dann kommen zwei ganz elementare und wichtige Verse. Das sind eigentlich auch die zentralen Verse heute Morgen. Diese Verse kennen wir wahrscheinlich alle, die haben wir schon oft gehört. Allerdings würden wir sie vielleicht nicht unbedingt in diesem Zusammenhang erwarten. Es geht ja um das wunderbare Angebot Gottes, doch zu ihm umzukehren, weil er sich erbarmen wird und reich an Vergebung ist. Und dann geht's in Vers 8 und 9 direkt weiter mit, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das sind ganz elementare und zentrale Verse für unseren Glauben. Die sollten wir alle auswendig können. Und wenn nicht wörtlich, so doch wenigstens dem Inhalt nach. Es ist nämlich so, und das ist jetzt ganz wichtig, in dem, wie ich diese Verse persönlich verinnerliche und vor allem annehme, liegt sehr viel davon begründet, wie meine Beziehung zu Gott und mein Glaube insgesamt aussieht. Das werden wir gleich noch sehen. Die Aussage, die Gott in diesen Versen macht, hier spricht ja wörtlich Gott selber, das müssen wir unbedingt beachten, diese Aussage, die Gott hier macht, die ist allgemein und universell und zeitlos gültig. Sie gilt immer und überall. Das bedeutet, ich kann mit diesen Versen was machen, womit ich sonst sehr, sehr vorsichtig sein muss. Ich darf sie ganz aus dem Zusammenhang reißen und sie sind trotzdem immer zu 100% gültig. Einfach, weil das eine Aussage von Gott selber über seine Eigenschaften ist. Es ist aber trotzdem sehr interessant, dass Gott diese Aussage gerade im Zusammenhang mit seinem Heilsplan und Rettungsweg macht. Oder? Warum gerade denn hier? Also ich persönlich denke, dass nirgends sonst der Unterschied zwischen Gottes Gedanken und Wegen und unseren menschlichen so deutlich wird wie hier. Welcher Mensch wäre denn auch nur mit dem entferntesten Gedanken auf den Rettungsplan Gottes gekommen? Niemand, aber auch gar niemand. Das ist mal sicher. Diese Gedanken durch den stellvertretenden Sühnetod seines eigenen menschgewordenen Sohnes und den Glauben an ihn allein aus Gnade zu erretten, diese Gedanken sind uns so fern wie der Mond vom Sirius, ja. Oder mit anderen Worten, so viel höher, wie der Himmel höher ist als die Erde. Das ist für unser menschliches Denken einfach nur völlig absurd. Das ist die höhere Mathematik Gottes, die wir mit unserem menschlichen Verstand nicht begreifen können. Trotzdem dürfen wir aber durch die Bibel und den Heiligen Geist erkennen, wie unfassbar einzigartig und genial dieser Rettungsweg und Heilsplan Gottes ist. Wir können wirklich nur darüber staunen und unseren Herrn anbeten. Und jetzt machen wir mit dieser wunderbaren Erfahrung ein bisschen Mathematik. Ich hoffe, ihr seid heute Morgen schon so fit und wach. Wir stellen jetzt quasi mal eine Gleichung auf. Beziehungsweise wir stellen zwei Gleichungen einander gegenüber. Die erste Gleichung ist eine gelöste Gleichung, nämlich die Gleichung mit dem Rettungsweg Gottes. In dieser Gleichung steht auf der linken Seite das, was wir Menschen vom Handeln Gottes wirklich sehen können. Alles, was wir sehen können. Dort steht also nur das irdisch Sichtbare. Nämlich, dass Gott seinen einzigen geliebten Sohn als Mensch auf diese Erde geschickt hat, nur um ihn dort verachtet, in der größten Niedrigkeit leben und dann schrecklich leiden und am Kreuz sterben zu lassen. Das ist doch alles, was man wirklich sehen konnte damals, oder? In unseren menschlichen Augen etwas völlig Sinnloses und Schreckliches. Und der Mensch fragt, wie kann ein liebender Gott sowas tun und zulassen und wendet sich von ihm ab. Aber dank der Offenbarung der Bibel dürfen wir auch die rechte Seite der Gleichung sehen, die Lösungsseite. Nämlich, dass dadurch der Weg in den Himmel freigemacht worden ist. Dass dadurch viele, viele Menschen gerettet werden und für alle Ewigkeit im Himmel beim Herrn sind, anstatt in der Hölle, wo wir ohne ihn alle zwangsläufig hinkommen würden. Also das, was in unseren menschlichen Augen so furchtbar, schrecklich und sinnlos ausgesehen hat, das hat sich am Ende in Gottes Plan als das Wunderbarste und Herrlichste überhaupt herausgestellt. So wunderbar und herrlich, dass wir Menschen nicht mal eine entfernte Vorstellung davon hatten. So, und jetzt stellen wir dieser gelösten Gleichung eine zweite ungelöste Gleichung gegenüber. In dieser zweiten Gleichung steht auf der linken Seite wieder alles, was wir hier auf der Erde sehen und wahrnehmen können. Und da steht all das Schlimme und Schreckliche, was auch in unserem Leben passiert. Da stehen Krankheit und Tod von geliebten Menschen. Da sehen wir, wie auf schreckliche Weise eine junge Mutter oder ein junger Vater aus einer gläubigen Familie herausgerissen wird und stirbt. Und der Ehepartner und die Kinder bleiben allein zurück. Da sehen wir, wie ein Kind oder Jugendlicher an Krebs stirbt, wie bei uns in der Gemeinde. Da sehen wir, wie ein neugeborenes Baby direkt nach der Geburt stirbt oder die Mutter. Da sehe ich, wie mein Vetter aus der Familie herausgerissen wird und stirbt. Da sehen wir, wie ein Bruder aus einer wichtigen Arbeit im Reich Gottes herausgerissen wird und eine Lücke hinterlässt, die nicht mehr geschlossen wird. Da sehen wir Leid und Krieg und Not. Da sehen wir schreckliche Not und Verfolgung von Glaubensgeschwistern und. Diese Liste hört ja gar nicht mehr auf. Jeder von uns kann sie lang fortsetzen und uns blutet das Herz und wir schreien zum Herrn, warum nur? Sehen wir nicht überall diese schlimmen Dinge, auch in unserem Leben? Vom Raffi haben wir es gehört. Und blutet uns da nicht auch das Herz und wir finden keine Antwort drauf? Alle diese Dinge stehen auf der linken Seite unserer zweiten Gleichung. Alles, was wir sehen. Und auf der rechten Seite, der Lösungsseite, was steht da? Da steht für uns noch eine Unbekannte, ein Fragezeichen. Und diese Unbekannte können wir leider auch nicht auflösen. Wir wissen nicht, was Gottes Plan und Absicht damit ist. Oft nicht. Und in den meisten Fällen werden wir das hier auf der Erde wohl auch noch nicht erfahren. Aber was wir jetzt tun können, ist, dass wir diese ungelöste Gleichung unserer ersten gelösten Gleichung gegenüberstellen. Und wenn wir das tun, dann sehen wir an der ersten Gleichung, was Gott da unvorstellbar Gutes aus der für uns so trostlos aussehenden linken Seite, also der Seite unserer Wahrnehmung, gemacht hat. Wir sehen dort, kurz zusammengefasst, den Himmel. Den Himmel. Und weil wir wissen, was Gott da unvorstellbar Gutes draus gemacht hat, können wir im Glauben darauf vertrauen, dass unser lieber Herr und Heiland, der ja sogar sein Leben für uns gegeben hat, unsere ungelösten Gleichungen hier genauso wunderbar auflösen wird. So wunderbar, dass wir in der Ewigkeit mal nur drüber staunen und unseren Herrn anbeten werden. Das ist aber eine Sache des Glaubens. Ich werde diese höhere Mathematik Gottes in den allermeisten Fällen hier noch nicht verstehen können. Die linke Seite unserer Gleichungen werden hier auf der Erde oft nur trostlos und sinnlos aussehen. Aber ich darf und muss im festen Glauben auf meinen Herrn vertrauen, dass er etwas Wunderbares daraus machen wird. Und seht ihr, deshalb ist das so zentral und elementar für unseren Glauben. Wir können die höhere Mathematik Gottes nicht verstehen. Wir können Gottes Wege oft nicht verstehen. Das können wir nicht. Einfach weil seine Gedanken so viel höher sind als unsere Gedanken, so viel höher, wie der Himmel höher ist als die Erde. Das ist eine ganz andere Dimension. Und das müssen wir einfach anerkennen. Solange wir das nicht anerkennen und uns nicht drunter beugen, werden wir immer an Gott zweifeln und mit ihm hadern. Immer und immer und immer wieder. Immer, wenn irgendwas kommt. Wir werden Gott und seine Wege hier in der Regel nicht verstehen. Und das müssen wir auch gar nicht. Gott verlangt das gar nicht von uns. Aber was Gott von uns verlangt, ist, dass wir glauben und ihm vertrauen. Dieser Glaube zeigt sich darin, dass er nicht mit Gott hadert und an ihm zweifelt, sondern dass er ihm vertraut, auch wenn er nicht versteht. Und deshalb ist es so elementar wichtig für unseren Glauben, dass wir Jesaja 55, Vers 8 und 9 verinnerlichen und vor allem auch ganz praktisch annehmen, im Glauben annehmen. Der Wilhelm Busch hat mal gesagt, der Glaube kommt nicht durch den Verstand, sondern durch das Gewissen. Viele Menschen wollen Gott ja erst mit dem Verstand begreifen und beweisen und sagen, erst dann kann ich glauben. Erst wenn ich sein Handeln verstehe, kann ich glauben. Das wird aber nie funktionieren. Dann ist es kein Glaube mehr. Gott hat es aber bewusst so festgesetzt, dass wir durch Glauben an Jesus errettet werden. Und das ist Vertrauen. Das bedeutet aber nicht, dass wir den Verstand ausschalten sollen. Ganz im Gegenteil. Mit dem Verstand erkennen wir schon allein an der Schöpfung, dass es einen Schöpfergott geben muss. Aber wer dieser Gott ist und wie ich von meiner Schuld ihm gegenüber gerettet werden kann, das erfahre ich nur in der Bibel. Und das kann ich auch nur im Glauben annehmen, wenn eben mein Gewissen angesprochen wird. Da komme ich mit dem Verstand nicht weiter. Von solchen Leuten, die Gott so verstandesmäßig ablehnen, kommt ja auch diese ganz bekannte Fangfrage, die ihr bestimmt auch schon mal gehört habt. Die fragen einen dann ganz scheinheilig, kann Gott einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er ihn selber nicht mehr heben kann? Habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Das Ziel dieser Frage ist natürlich zu zeigen, dass Gott eben doch nicht allmächtig sein kann. Wenn man diese Frage mit Ja oder Nein beantwortet, dann hat man einen Gott, der entweder keinen zu großen Stein erschaffen kann oder der ihn nicht mehr heben kann. Heraus kommt also immer ein Gott, der nicht alles kann, der nicht allmächtig ist. Was ist denn der Denkfehler bei dieser Fragestellung? Der Fehler ist, dass man mit einem begrenzten Verstand den unbegrenzten Gott begreifen will und das geht nicht. Diese Frage will die Grenzen unsere eigenen Grenzen unserer irdischen menschlichen Endlichkeit auf einen unendlichen Gott übertragen. Und das funktioniert natürlich nicht. Wir Menschen haben ja in allem Grenzen, sowohl in dem, was wir machen können, als auch in dem, was wir zum Beispiel heben können. Und bei uns hat alles eine Begrenzung hier auf der Erde. Dagegen ist bei Gott aber alles grenzenlos und unendlich. Er ist keinerlei Begrenzung unterworfen. Er ist in allem unendlich. Und das können wir mit unserem Verstand einfach nicht fassen. Da können wir uns anstrengen, wie wir wollen. Unser Verstand schafft es nicht. Wir können das wirklich nur im Glauben erfassen. Der Wilhelm Busch erzählt auch mal davon, dass ihm diese Frage gestellt worden ist. Da ist er in so ein Krankenzimmer gekommen, in dem 6 junge Männer gelegen sind. Und er hat gleich gemerkt, dass die ihn jetzt irgendwie drankriegen wollten. Und einer hat dann zu ihm gesagt, wir haben da mal eine Frage. Sie glauben doch auch, dass ihr Gott allmächtig ist. Ja, natürlich, hat er gesagt. Und dann kam genau diese Frage. Kann ihr Gott dann einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er ihn selber nicht mehr heben kann? Der Wilhelm Busch hat dann einen Moment überlegt, soll ich ihm das jetzt erklären? Aber dann kam es ihm doch zu dumm vor. Und was er dann gesagt hat, also das finde ich einfach richtig faszinierend, da sieht man, wie der Heilige Geist durch diesen Mann gewirkt hat. Er hat gesagt, junger Mann, jetzt muss ich mal eine Frage stellen. Haben Sie wegen diesem Stein schon mal schlaflose Nächte gehabt? Schlaflose Nächte, sagt er, nee. Da hat er Wilhelm Busch gesagt, sehen Sie, seit ich 60 geworden bin, muss ich meine Kräfte sparen. Und da kann ich bloß noch Fragen beantworten, worüber die Leute schlaflose Nächte haben. Junger Mann, seien Sie doch so gut und sagen Sie mir, worüber haben Sie schlaflose Nächte? Und da sagt der junge Bursche doch prompt, ha, die Sache mit meinem Mädel, die erwartet ein Kind und wir können noch nicht heiraten. So, hat der Wilhelm Busch gesagt, darüber haben Sie also schlaflose Nächte, dann lassen Sie uns doch darüber reden. Ja, hat denn das mit dem Christentum zu tun, kam die Frage zurück. Da hat er gesagt, oh, die Sache mit dem Stein hat nichts mit dem Christentum zu tun, aber die Sache hier schon. Sie sind schuldig geworden vor Gott und jetzt überlegen Sie, wie Sie durch eine größere Sünde sich wieder retten könnten. Sie sind festgefahren in Schuld und Sünde. Sie können nur geholfen bekommen, wenn Sie umkehren zum lebendigen Gott und Buße tun. Und da ist ein Heiland, der kann Ihnen zurechthelfen. Der junge Mann hat still zugehört. Er war in einer großen inneren Not. Und im weiteren Gespräch hat er dann schließlich begreifen dürfen, Jesus kann mir helfen. Der Weg über den Verstand und seine spitzfindige Frage hat ihn da keinen Schritt weitergebracht. Aber als sein Gewissen angesprochen worden ist und er seine Schuld vor Gott eingestanden hat, da ist es auf einmal hell geworden in seinem Herzen. Zu dem bekannten Erweckungsprediger Julius Dammann ist auch mal einer gekommen, der ihn mit solchen Verstandesfragen in Anführungszeichen aufs Glatteis führen wollte. Und da hat er nur zu ihm gesagt, Jesus ist nicht gekommen, um spitzfindige Fragen zu beantworten, sondern um Sünder selig zu machen. Kommen Sie wieder, wenn Sie ein Sünder sind. Also mit anderen Worten, wenn Ihr Gewissen Sie überführt hat, dass Sie ein Sünder sind und Erlösung brauchen. Ja, Gottes Wege und Gedanken sind den unseren Himmel hoch überlegen. Diese höhere Mathematik Gottes können wir mit unserem begrenzten Verstand nicht fassen. Wir können sie nur im Glauben annehmen. Von einem weiteren Aspekt, in dem sich das zeigt, sprechen die letzten beiden Verse 10 und 11. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde drängt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Das bedeutet also, jedes Wort aus dem Mund Gottes hat quasi einen Auftrag und bewirkt genau das, wozu Gott es gesandt hat. Das ist auch wieder sowas, was wir mit unserem Verstand nicht begreifen können. Und es ist ein Bereich, in dem wir uns vielleicht auch ein Stück weit in unserem Denken korrigieren lassen müssen. Nur mal ein Beispiel. Was ist in unseren Augen eine erfolgreiche Evangelisation oder eine erfolgreiche Predigt? Doch wenn der Raum bis auf den letzten Platz gefüllt ist und sich Hunderte von Menschen bekehren, oder? Das ist doch dann eine erfolgreiche Evangelisation, so wie wir es uns wünschen würden. Aber sieht Gott das auch so? Natürlich möchte er, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und zu ihm umkehren. Aber sieht Gott Erfolg in der geistlichen Arbeit genauso wie wir? Wir sind ja oft enttäuscht, wenn bei unseren Evangelisationen kaum jemand kommt, obwohl wir viel eingeladen haben. Und meistens wissen wir hinterher nicht mal, ob sich überhaupt jemand bekehrt hat. Oder wie zäh und mühsam und enttäuschend ist oft die Missionsarbeit oder die Gemeindegründungsarbeit. Da hören wir immer wieder von Geschwistern in diesem Dienst. Da ist man manchmal sehr entmutigt und denkt, ist doch alles sinnlos, was ich hier mache. Aber jetzt sagt uns dieser Vers, dass kein Wort leer zurückkommt, also umsonst ist, sondern dass es genau das ausführt, wozu Gott es gesandt hat. Genau das. Und jetzt frage ich, könnte es vielleicht sein, dass Gott das, was Erfolg ist in der Reich Gottes Arbeit, ganz anders bewertet, als wir das tun? Schließlich sieht bei ihm auch ein erfolgreiches Leben komplett anders aus als das, was wir uns darunter vorstellen. Das kann man ja im Leben von Jesus und auch von den Aposteln und Propheten unschwer erkennen. Liebe Geschwister, auch das ist höhere Mathematik Gottes. Da sollten wir schon mal drüber nachdenken, auch was unsere Vorstellungen von einem attraktiven und ansprechenden Gottesdienst angeht oder von erfolgreicher Gemeindearbeit in Anführungszeichen. Dazu möchte ich euch zum Schluss noch eine Geschichte mitgeben, die mich unglaublich fasziniert hat. Einfach, weil sie genau das zeigt, dass Gottes Gedanken und Wege so unendlich viel höher und vor allem auch anders sind als unsere eigenen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von dem Missionarsehepaar David und Svea Floth aus Schweden gehört habt. Die sind 1921 zusammen mit der Familie Eriksson als Missionare nach Afrika in den Kongo gegangen, weil sie den Ruf von Gott dorthin hatten. Zuerst waren sie auf einer Missionsstation, sind dann aber weitergezogen in ein Gebiet, in dem vorher noch keine Missionare waren. Und so sind sie in das Dorf Ndolera gekommen. Aber der Häuptling und die Leute dort, die waren so sehr in ihrem Götterglauben verstrickt und haben sie wieder weggeschickt. Also die wollten nichts von Jesus hören. Die Missionare sind aber in der Nähe des Dorfes geblieben und haben sich dort eine Lehmhütte gebaut. Und dann haben sie viel für die Dorfbewohner gebetet, aber es ist nichts passiert. Der einzige Kontakt, den sie hatten, war ein kleiner Junge. Der ist zweimal in der Woche bei ihnen vorbeigekommen und hat Hühner und Eier verkauft. Da hat die Svea Flotzig gesagt, wenn dieser Junge schon der Einzige ist, der überhaupt mit uns spricht, dann will ich halt ihm so viel wie nur irgend möglich über Jesus erzählen. Auf diese Weise hat der Junge viel über Gott gelernt. Und schließlich hat er sich tatsächlich bekehrt und für ein Leben mit Jesus entschieden. Aber sonst hat sich gar nichts getan im Dorf. Im Gegenteil, die Menschen dort sind feindselig und ablehnend geblieben. Ja, und dann sind beide Familien schwer an Malaria erkrankt. So schwer, dass die Eriksons schließlich zur Missionsstation zurückgekehrt sind. David und Svea Flott sind alleine zurückgeblieben und wollten dann alleine weitermachen dort. Nach einiger Zeit ist Svea schwanger geworden und hat ihr zweites Kind bekommen, ihre Tochter Aina Cecilia. Aber die Geburt war sehr schwer und weil kein Krankenhaus in der Nähe war, ist Svea wenige Tage nach der Geburt gestorben. David Flott ist alleine mit seinem Sohn und dem neugeborenen Baby mitten in Afrika gestanden, umgeben von feindseligen Menschen, die nichts mit ihm zu tun haben wollten. Er war völlig verzweifelt und hat nicht verstanden, wie Gott sowas zulassen konnte. Das können wir ja alle nicht verstehen, wenn sowas passiert. Er hat dann die kleine Aina bei den Eriksons auf der Missionsstation abgegeben und geschrien, ich gehe zurück nach Schweden, Gott hat mein Leben ruiniert. Total verbittert und zornig auf Gott ist er mit seinem Sohn nach Schweden zurückgegangen. Die kleine Aina ist bei einer amerikanischen Missionarsfamilie aufgewachsen und dann Aggie genannt worden. Als sie 3 Jahre alt war, ist die Familie zurück nach Amerika. Dort ist sie erwachsen geworden, hat eine Bibelschule besucht und schließlich geheiratet und selber 2 Kinder bekommen. Und dann hat sie eines Tages im Briefkasten eine christliche Zeitschrift aus Schweden gefunden. Darin war ein Foto, auf dem war ein Grab mit einem weißen Kreuz und der Aufschrift Svea Flott, das Grab ihrer Mutter. Und der Artikel dabei hat die ganze Geschichte erzählt. Der kleine Junge, der durch ihre Mutter zum Glauben an Jesus gekommen war, hieß Dagora. Als er erwachsen war, hat er dafür gesorgt, dass eine Schule gebaut worden ist. Er hat nicht aufgehört, allen Menschen im Dorf von Jesus zu erzählen. Das war seine Lebensaufgabe. Und so sind schließlich 600 Menschen dort zum Glauben an Jesus gekommen, sogar der Häuptling. Eggy war tief bewegt und es ist ihr neu bewusst geworden, es lohnt sich für Jesus zu leben und sogar für ihn zu sterben. Das wollte sie unbedingt ihrem leiblichen Vater sagen. Zu ihrer Silberhochzeit haben sie und ihr Mann eine Reise nach Schweden geschenkt bekommen. Dort hat sie dann ihren Vater gesucht und auch gefunden. Er war inzwischen ein alter, kranker Mann, der nichts mehr von Gott wissen wollte. Trotzdem hat sie ihm erzählt, was Gott in Afrika Großes getan hat. Sie hat zu ihm gesagt, ihr seid nicht umsonst nach Afrika gegangen. Und Mama ist nicht umsonst gestorben. Heute gibt es dort 600 Menschen, die dem Herrn Jesus nachfolgen, nur weil ihr Gottes Ruf gefolgt seid. Papa, Jesus liebt dich. Er hat dich nie gehasst. An diesem Nachmittag ist David Flott nach vielen Jahrzehnten zurückgekommen zu Jesus. Kurze Zeit später ist er dann im tiefen Frieden mit Gott gestorben. Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Ein paar Jahre später hat Aggie mit ihrem Mann an einer großen Missionskonferenz in London teilgenommen. Und dort hat ein Gemeindeleiter aus dem Kongo erzählt, dass in seiner Heimat inzwischen über 100.000 Menschen zum Glauben an Jesus gekommen waren. Nach dem Vortrag ist Aggie zu dem Mann hin und hat ihn gefragt, kennen Sie vielleicht Svea Flott? Sie war auch Missionarin im Kongo. Da hat er gesagt, ja natürlich, sie war es, die mich zu Jesus geführt hat. Dieser Gemeindeleiter war niemand anderes als Ndagora, der kleine Junge von damals. Ich finde diese Geschichte so unglaublich faszinierend, richtig erschütternd. Ja, Gottes Wort kommt niemals leer zurück. Es muss ausrichten, wozu Gott es gesandt hat. Das sehen wir hier ganz deutlich. Aber was wir hier auch sehen ist, dass der Lebensauftrag, der ganze Lebensauftrag von David und Svea Flott allein darin bestanden hat, nur diesen einen unscheinbaren kleinen Jungen zum Glauben an Jesus zu führen. Das war ihr Lebensauftrag. Mit aller Mühe und Not und Frustration und Entbehrung und Verlust und Leid und Tod, alles, was damit verbunden war. Und dann kommt in ihrem ganzen Dienst in Afrika nur ein kleiner Junge zum Glauben. Ist das Erfolg in unseren Augen? Ist das Erfolg? Würden wir diese Strapazen auf uns nehmen, wenn wir das vorher wüssten? Liebe Geschwister, bei Gott war es ein voller Erfolg. Dieser Dienst hat Früchte getragen für Gott. Zunächst vielleicht nur eine Frucht. Aber Jahre später sind aus dieser Arbeit 100.000 Menschen zum Glauben gekommen. 100.000-fache Frucht. Wer von uns sieht auch nur einen winzig kleinen Bruchteil davon in seinem Leben? Ja, und seht ihr, das ist so ein Beispiel für die höhere Mathematik Gottes. Da kommen wir mit unserem Verstand im Leben nicht mit. Diese Gedanken und Wege Gottes sind uns einfach viel zu hoch. Die können wir nicht mit dem Verstand erfassen. Es ist ja extrem selten, dass jemand das zu Lebzeiten noch so mitbekommen darf, wie hier die Ecki. Selbst ihre Eltern haben das nicht mehr im ganzen Ausmaß mitbekommen. Und deshalb ist es so wichtig für uns, dass wir Jesaja 55, Vers 8 und 9 im Glauben erfassen und vor allem annehmen. Dass wir auf der Grundlage dieser Verse unserem Herrn vertrauen. Damit es uns nicht so geht wie dem David Flot und wir verbittert und zornig auf Gott zurückbleiben. Wir dürfen unserem Herrn vertrauen, dass er es gut und richtig macht, auch wenn wir ihn und sein Handeln oft nicht verstehen können. Und das wünsche ich uns allen, mir selber genauso wie euch allen, dass wir das doch so annehmen können. Und dass wir uns unter unseren Herrn beugen. Und auch, dass wir ein bisschen wegkommen von unseren Vorstellungen, was Erfolg in der Reich Gottes Arbeit ist. Echter Erfolg ist, wenn wir unserem Herrn treu bleiben. Selbst wenn das bedeutet, dass wir kleinere Brötchen backen, in Anführungszeichen. Ich wünsche uns allen den festen Glauben und das feste Vertrauen auf unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, indem wir die Worte von Gott aus Jesaja 55, Vers 8 und 9 für uns persönlich in Anspruch nehmen. Da sagt der Herr zu mir und zu dir persönlich: Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Nehmen wir das doch im Glauben an. Ich bete noch zum Abschluss. Ja, Herr, wir können uns nur ganz tief vor dir beugen, vor deiner Majestät und Größe und Macht und Herrlichkeit und vor deiner Weisheit, die wir nicht im Ansatz erfassen können. Ja, deine Gedanken sind so viel höher als unsere Gedanken. Und doch tun wir uns so schwer, wenn wir Dinge nicht verstehen, wenn Dinge in unser Leben hereinkommen. Auch ich tue mich so schwer damit. Und du kennst unser verzagtes menschliches Herz. Und ich bitte dich für jeden von uns, dass du uns darin beistehst, dass wir dir vertrauen können. Ich bitte dich, dass du uns nicht loslässt, sondern im Glauben und Vertrauen auf dich stärkst, dass wir es erwarten dürfen, dass wir es einmal erkennen dürfen, bei dir in der Herrlichkeit, wie wunderbar du alles geführt hast, auch wenn wir es hier nicht verstehen. Danke, dass du uns so ein großes Wort gegeben hast heute und hilf uns, dass wir es anwenden können in unserem Leben, dass wir unseren Weg im Vertrauen mit dir gehen, im Glauben an dich und uns nicht von unserem Verstand darin leiten lassen. Ja, danke, dass du dein Leben gegeben hast. Das ist das größte Wunder, die höchste Mathematik, die wir nicht verstehen können. Aber du hast es getan und wir dürfen es dankbar annehmen, im Glauben annehmen, in dem Wissen, dass wir nichts beitragen können. Du hast es gewirkt, du hast es getan. Dir sei Lob und Preis und Dank und Ehre und Herrlichkeit dafür. Amen.